Das ist ja schon so Thema, gell? Ausländer sein, um Gottes Willen. Und wie ihr da vielleicht auf dem Programm gesehen habt, ich bin aus Hohenlohe. Wer von euch kennt überhaupt Hohenlohe? Ja, das ist ja schon mal gut. Wer von euch kommt denn aus Hohenlohe? Ja, das ist auch super. Schön, ein paar von euch zu treffen. Also für die jetzt, die nicht aus Hohenlohe kommen, wisst ihr, was ein echter Hohenloher denkt? So in Bezug auf das Leben? Ich sag euch das mal. Ein Hohenloher denkt, Hohenlohe ist der schönste Fleck auf der Erde. Und wenn er irgendwo anders hin müsste oder sollte, dann wäre das immer ein Abstieg. Ich weiß nicht, ob das jeden Hohenloher denkt. Vielleicht denkst du das auch von deiner Heimat. Aber ich persönlich muss sagen, ich habe so gedacht, vor allem als Teenager. Meine Eltern, die wollten immer umziehen, die wollten mal nach Gießen zum Beispiel ziehen. Und ich kann, ja, da lacht schon jemand, gell? Wohnst du gerade in Gießen? Ich habe damals nicht gelacht, ich habe viel geweint als Teenager. Und ich habe gesagt, ihr könnt hinziehen, wo ihr wollt, ich bleibe in Hohenlohe. Ich habe mich dort einfach wohlgefühlt, in Hohenlohe. Und dann vergingen so die Jahre. Und wie gesagt, mit fast 20 Jahren habe ich das Vorrecht gehabt, Jesus kennenzulernen. Und das hat dann sehr, sehr viel verändert in meinem Leben. Unter anderem auch diese Einstellung, ich werde niemals weggehen aus Hohenlohe. Aber was ich dann doch nicht erwartet hätte, ist, dass Gott uns nach Österreich berufen hat. So die Österreicher und die Deutschen, wir haben jetzt ein paar Österreicher hier mit drin, das weiß ich. Das ist ja schon so eine besondere Beziehung, die die zwei miteinander haben. Und ich hätte mir definitiv vorstellen können, überall hinzugehen, aber nach Österreich, da habe ich jetzt nicht so bewusst dran gedacht. Aber jetzt sind wir schon seit vielen Jahren dort in Österreich. Und ich kann mich noch daran erinnern, bevor wir dort hingegangen sind, hat mir damals jemand gesagt, ja, da brauchst du ja eine Kultureinweisung. Und ich habe dann darüber genau das gemacht, was ihr gerade gemacht habt. Ich habe darüber gelächelt in meiner Arroganz damals, habe gedacht, das ist sowieso genau das Gleiche. Österreich, Deutschland, Österreich ist halt ein bisschen kleiner, Deutschland ist ein bisschen größer, hat ein paar mehr Leute und so weiter. Aber ich habe gemerkt, da gibt es schon sehr große Unterschiede zwischen Deutsch und Österreichisch und vor allem zwischen Süddeutsch und Österreichisch. Und es ist am Tauernhof eigentlich so ganz leicht, dass man nur noch in das Leben am Tauernhof involviert ist und die Beziehungen pflegt durch die Menschen, die an den Tauernhof hinkommen. Aber weil wir ja offiziell als Missionare in Österreich sind, was für meine Frau und mich eigentlich gleich klar, wir wollen bewusst investieren, um Menschen außerhalb des Tauernhofs kennenzulernen. Am besten Menschen, die noch Jesus noch gar nicht kennen, die mit Jesus nichts zu tun haben. Und über die Jahre haben wir wirklich gemerkt, es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer mit Tiefen und Höhen. Es ist genauso wie der Herzschlag eines gesunden Menschen. Mal oben, mal unten. Wenn das immer auf einer Linie ist, dann ist irgendwas kaputt beim Menschen. Und ich glaube, so ist das Leben auch. Das Leben mit Jesus. Über die Jahre haben wir gemerkt, ein Österreicher und ein Hohenloher sind wirklich was komplett Unterschiedliches. Das ist was ganz anderes. Und je länger wir dort sind, desto mehr kommt es auch zum Vorschein, desto mehr merkt man das auch. Österreicher sagt zum Beispiel das ganz bekannte, schauen wir mal. Das kennt ihr ja, oder? Habt ihr schon mal gehört? Probiert es mal aus. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt mager. Gell? Könnt ihr nachher mal probieren? Ein Hohenloher würde ich, glaube ich, sagen, der würde nie sagen, schauen wir mal. Der würde sagen, ja, das machen wir oder das machen wir nicht. Und ich habe dann mal nachgelesen, so in einem Wörterbuch, wie das so übersetzt wird, das Österreichische, schauen wir mal. Und da stand drin, das Leben ganz gelassen auf sich zukommen lassen, nichts überstürzen, sich von der Hektik des Alltags und den Erwartungen des anderen nicht anstecken lassen, einfach sein Ding machen und mal schauen, was da noch so alles zukommt auf einen. Der Österreicher sagt zum Beispiel auch, jetzt trinken wir mal einen Kaffee und dann schauen wir mal. Das schauen wir mal ist eigentlich immer dabei. Der Hohenloher wird sagen, jetzt schaffen wir erst mal was. Und wenn dann noch Zeit ist, ja vielleicht können wir dann noch einen Kaffee zusammen trinken. Ein Österreicher sagt zum Beispiel auch oft nach einer verpassten Medaille, wir haben ja die Weltmeisterschaften da letztes Jahr gehabt. Und immer wieder ist mir das so aufgefallen, dass der Österreicher gesagt hat, ja, das ist schade. Aber hat in die Kamera gelächelt und hat gesagt, ich bin trotzdem stolz auf meine Leistung. Jetzt so ein Süddeutscher nach einer verpassten Medaille, der reagiert da anders. Vielleicht kann er noch in die Kamera lächeln, aber innerlich kocht er eigentlich. Das zerfrisst einen schier, das frustriert einen. Und da sagt man ja, aber nächstes Mal langt es für eine Medaille. Und wisst ihr, deswegen merke ich immer mehr, es ist total attraktiv und entspannend, als Deutscher nach Österreich zum Urlaub machen zu gehen. Aber ich glaube, deswegen ist Österreich auch eines der Länder, in dem viele Missionare nach einiger Zeit wieder gehen. Frustriert, erschöpft, vielleicht ausgebrannt. Wir haben ein gut befreundetes Ehepaar, die waren jetzt 7 Jahre lang in Österreich, jetzt sind sie gerade wieder gegangen nach Deutschland. Und wir waren im vergangenen Herbst etliche Wochen unterwegs, um alle Freunde und liebe Menschen zu besuchen, die uns unterstützen dort in der Arbeit am Tauernhof und die uns das ermöglichen. Und unter anderem waren wir eben in den Südstaaten, in Tennessee. Wer schon mal von euch in den Südstaaten war, der weiß, die Menschen dort, die ticken wieder ein bisschen anders jetzt wie die Österreicher. Und wir waren dann auch in Hohenlohe, in meiner Heimat. Und wisst ihr was, das war eigentlich eine total geniale Zeit. Wir haben uns sehr verstanden gefühlt. Wir sind extrem herzlich empfangen worden. Wir haben sofort gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge mit den Menschen dort. Und wir wussten, die reden nicht nur davon, dass sie verstehen, wie es uns geht, sondern wir haben gemerkt, die können das wirklich nachvollziehen. Und es war eigentlich eine angenehme und erfrischende Zeit, in der wir uns immer wieder gefragt haben, warum gehen wir eigentlich wieder nach Österreich zurück? Warum bleiben wir nicht einfach hier? Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, auch in Hohenlohe nicht. Auch in Tennessee nicht. Und trotzdem hat man da so eine gewisse Komfortzone, in der man sich eigentlich wohlfühlt. Ein Stück weit mehr zu Hause fühlt. Wo man Kindheitsfreunde hat, die man schon sehr, sehr lange Zeit hat. Dinge, die einen verbinden. Vergangenheit, Geschichte hat und so weiter. Aber wisst ihr was? Die Antwort war eigentlich total einfach und ernüchternd. Uns ist klar geworden, wir gehen deswegen nach Österreich wieder, weil Gott uns einfach dorthin berufen hat. Und bevor Gott uns nicht ganz klar von Österreich wegberuft und von der Arbeit am Tauernhof wegberuft, bleiben wir dort. Das ist ganz klar. Und wir wollen uns heute Nachmittag mal ein paar Verse anschauen aus Gottes Wort im Hebräerbrief Kapitel 11. Das ist ein ganz bekanntes Kapitel, wo es einfach um Glauben geht, grundsätzlich einmal. Und in diesem Kapitel, und das gefällt mir so, da wird nicht lang über Glauben diskutiert oder was ist Glaube theoretisch oder wie sieht es aus zu glauben, sondern das sind einfach Berichte von Menschen, die Glauben praktiziert haben. Die nicht nur darüber geredet haben, wie das aussehen könnte, sondern die einfach sich darauf eingelassen haben, auf das Abenteuer, sich ganz Gott hinzugeben. Und die komplett unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben. Die einen gute, die anderen aus menschlicher Sicht sehr unangenehme und schwierige Erfahrungen. Und die Person, die wir uns heute Nachmittag anschauen wollen, die heißt Abraham, die kennt wahrscheinlich jeder von euch oder hat schon mal gehört zumindest diesen Namen. Und wir wollen uns da ein paar Verse durchlesen aus Hebräer Kapitel 11, die Verse 8 bis 12. Und dann wollen wir uns Vers 10 ein bisschen genauer anschauen. Ich lese es mal, meine Bibelübersetzung hier ist die Elberfelder. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann lese es ruhig mit. Ist gut, es nachzulesen, was da drin steht. Lese mal die Verse 8 bis 12 in Kapitel 11. Dort können wir lesen, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, dem er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch den Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Und Vers 12 noch, deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenem, so viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Also wenn wir so das Leben vom Abraham anschauen, da kann man mal grundlegende paar Dinge feststellen. Und zwar das erste ist, er hat Gott gehorcht, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Er hat gesagt, okay, ich will mich auf Gott einlassen, ohne dass ich weiß, wo ich dann letztendlich enden werde oder wie das ausgeht in meinem Leben. Und dann hat er nicht versucht, krampfhaft sich eine Existenz aufzubauen in dem von ihm versprochenen oder ihm zugesprochenen Land von Gott, sondern er war eigentlich immer bereit, wieder weiterzuziehen aus diesem versprochenen Land. Wir können auch lesen, dass die Sarah schwanger wurde, obwohl sie zu alt war. Das basierte auch aus Glauben. Und wir können auch lesen, dass aus diesem einen Mann, der gestorben ist, wie jeder von uns, ein ganzes Volk wurde, aber Abraham hat es nie gesehen, zu seiner Lebzeit. Er hat es nie miterleben dürfen, dass Gott aus ihm eine ganze Nation macht. Und für mich persönlich habe ich gedacht, das ist eigentlich unglaublich, was da passiert ist mit dem Abraham. Mit all den Höhen und Tiefen, die er gehabt hat in ihrem Leben, mit all den Erfolgen und auch den Misserfolgen oder Versagen, die er gehabt hat als ganz normaler Mensch, es ist unglaublich, was Gott mit ihm gemacht hat. Ich weiß nicht, wie du Weihnachten erlebt hast. Weihnachten ist ja an sich selber immer dasselbe. Aber wir haben einen super Pfarrer in Schladming und dieser Pfarrer, der betont immer wieder, Weihnachten ist ja nicht nur ein Tag oder zwei Tage, sondern eigentlich feiert die christliche Kirche Weihnachten zwei Wochen lang. Also heute ist immer noch Weihnachten. Wenn zu dir heute jemand frohe Weihnachten sagt, dann passt es immer noch. Und ich habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht über diese Geschenke, die Jesus da gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, welche drei Geschenke das waren, aber das ist ja eigentlich, lernt man schon als Kind, gell, das Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und jedes dieser Geschenke hat ja eine bestimmte Bedeutung. Also Gold zum Beispiel steht für Königschaft oder Königtum, das Weihrauch steht für Göttlichkeit und dieses Myrrhe, das steht eigentlich für Opfer und für Tod. Und als ich so über dieses Opfer von Jesus nachgedacht habe, da ist mir dieses Weihnachten eigentlich das erste Mal so bewusst geworden, dass dieses Opfer weit größer ist, als ich bisher immer verstanden habe. Bisher habe ich unter dem Opfer Jesu immer diesen Tod am Kreuz verstanden. Und es ist definitiv das Opfer Jesu Christi. Aber an diesem Weihnachten hat es mich irgendwie so total überkommen, dass das Opfer Jesu was viel Größeres war, als nur in Anführungszeichen der Tod am Kreuz. Denn Jesu Opfer hat eigentlich viele Parallelen oder Jesu Leben hat eigentlich viele Parallelen zum Leben von Abraham. Und ich will euch da mal ein paar Verse vorlesen, um das zu verdeutlichen, wie Jesus das erlebt hat oder durchlebt hat damals in dieser Zeit, als er auf der Erde war. Und ich lese da ein paar Verse aus dem Philipperbrief, Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und ich lese einfach mal die Verse 6 bis 8. Da geht es um Jesus Christus und da steht, der Jesus, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also was die Bibel hier beschreibt, ist eigentlich, dass Jesus Gott ist, Sohn Gottes, Vers 6. Und dann stehen praktisch so Schritte drin, wie Jesus Christus und wie das Opfer von Jesus ausgesehen hat. Ganz praktisch. Und mir ist das erste Mal bewusst geworden, das hat nicht mit dem Tod am Kreuz angefangen. Sondern da steht drin, Jesus machte sich selbst zu nichts. Das bedeutet nicht, dass er wertlos war danach. Aber was es bedeutet ist, er hat sich entleert von all seinen göttlichen Attributen und Rechten. Man könnte sagen, er war einfach bereit, seine Komfortzone zu verlassen. Das Umfeld, in dem er jemand war, nämlich Gott selbst, war er bereit zu verlassen, um in ein Umfeld zu gehen, wo niemand war. Wo die meisten Menschen ihn nicht gekannt haben und auch nicht auf ihn gewartet haben. Und ein Umfeld, von dem er gewusst hat, viele werden ihn ablehnen und letztendlich ans Kreuz bringen. Und ich habe für mich selber festgestellt, eigentlich war das Opfer schon von seiner Geburt an, in diese Welt zu kommen, die Komfortzone zu verlassen. Und in diesem Licht habe ich gemerkt, auch der Missionsbefehl, der macht total Sinn. Geht hinaus, geh weg aus deiner Komfortzone. Und geh wohin zu Menschen, die dich vielleicht gar nicht kennen, die gar nicht interessiert sind an dir, an deiner Kultur, an sich selbst. Aber geh mal hinaus aus der Komfortzone. Und genau das hat ja Abraham auch gemacht. Er ist weggegangen von dem Platz, wo er sich wohlgefühlt hat, wo er zu Hause war. Dann können wir über Jesus lesen. Er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, er war von Natur aus Untertan oder Diener für die Menschen. Also er kam nicht, um zu konsumieren, sondern er kam, um zu geben, den Menschen. Und wenn wir uns mal so anschauen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so als allgemeine westliche Christenheit muss man schon sagen, immer mehr werden wir zu Konsumerchristen. Es dreht sich viel darum, wie profitieren wir davon, von dem, was wir tun? Wie können wir Erfahrungen sammeln? Wo finde ich eine Gemeinde, wo ich geistlich wachsen kann? Wo ich mich wohlfühle? Und keine Frage, all diese Themen sind wichtig. Aber mir gefällt es so gut, was der Francis von Assisi mal gesagt hat. Er hat gesagt, it's in giving that we receive. Also durch das Geben empfängt man eigentlich wieder. Und das war ja nicht nur seine Meinung, sondern das ist eigentlich eine der Hauptaussagen von der Bibel. Ich bin bereit, mich zu investieren und dadurch werde ich selber reich und empfangen dabei. Und ich bin überzeugt, dass wir als Christen oft geistlich arm sind, weil wir ständig darüber nachdenken, was bringt mir das Ganze? Wie kann ich davon profitieren? Von dem, was ich tue oder wo ich bin? Anstatt einfach hinzukommen, sein Leben hinzulegen und dabei reich beschenkt zu werden. Selber. Und ich glaube, die ärmsten Menschen sind nicht die Menschen, die nichts haben, sondern die Menschen, die viel haben und nichts geben. Und weißt du, als Christ haben wir denjenigen, der alles ist. Jesus. Und deswegen kann jeder als Christ eigentlich sagen, ich kann wohin gehen und ich kann was geben. Jesus kann ich weitergeben. Wir können auch über Jesus lesen in diesen Versen in Philippa. Er wurde Mensch, er musste geboren werden, er musste wachsen, er musste zur Schule gehen, er musste genau dieses unangenehme Leben hier auf der gefallenen Welt miterleben, so wie du und ich. Der war bereit, den unangenehmen und schweren Weg zu gehen, obwohl er es viel leichter hätte haben können. Er war nicht nur darauf bedacht, sich einfach wohlzufühlen und dass es ihm gut geht. Und wenn ich so mein eigenes Leben anschaue, dann muss ich ehrlich gesagt gestehen, immer wieder, mir geht es oft darum, was tut mir am besten? Oder was ist jetzt im Moment für mich am leichtesten? Vielleicht dieser Kreis noch etwas erweitert, was ist für meine Familie am besten? Aber tatsächlich zu überlegen, wie kann ich mein Leben hinlegen, damit andere davon profitieren? Das klingt ja schon beinahe krank in unserer Welt. Wir können auch über Jesus lesen, er hat sich erniedrigt, er musste gehorsam lernen. Und ich weiß nicht, ob du dir jemals Gedanken darüber gemacht hast, wie das bei Jesus ausgesehen hat. Aber wenn du im Hebräerbrief ein bisschen vorher liest, in Kapitel 5 zum Beispiel, kannst du lesen, dass Jesus unter starkem Geschrei und unter Tränen gehorsam gelernt hat. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber Jesus fiel schwer, gehorsam zu lernen. Er hat mit Gott gerungen. Er hat vielleicht viele Dinge auch gar nicht verstanden damals so als Mensch. Aber er war bereit, gehorsam zu sein. Und ich merke immer mehr, wenn es uns Menschen schwerfällt, gehorsam zu sein, dann ist es völlig normal. Genauso wie es normal ist, Gott nicht zu verstehen. Ich würde sogar behaupten, wenn jemand sagt, das Leben mit Jesus ist immer einfach und immer angenehm, dann glaube ich, hat er irgendwas nicht verstanden. Das ist falsch. Jesus hat uns nie ein leichtes Leben versprochen, sondern ein erfülltes Leben, weil er die Fülle ist. Und dann endet eigentlich diese Aufzählung über Jesus, dass er bereit war zu sterben am Kreuz. Das heißt, er war bereit, sein körperliches, sein physisches Leben hier auf der Erde hinzulegen, damit die ganze Menschheit gesegnet werden kann und ewiges Leben haben kann. Ich werde den Satz nie vergessen. Ich habe bis vor einigen Jahren einen guten Freund gehabt, der ums Leben gekommen ist. Und dieser Freund, der war ein begeisterter Skifahrer und der wollte zum Saisonende noch auf eine letzte Skitour gehen. Und da hat er einen Freund mitgenommen und dieser Freund, der war schon 20 Jahre älter wie er und der war noch nicht Christ. Und weißt du, was mein Freund damals gesagt hat, bevor der andere Freund ihn abgeholt hat? Er hat nur zu mir gesagt, das war der letzte Satz, den ich von ihm gehört habe. Er hat gesagt, weißt du was, ganz egal, was es kostet, Hauptsache der Alois, so hieß der Freund von ihm, lernt Jesus kennen. Und ich habe gewusst, der meint es wirklich so, wie er sagt. Ganz egal, was es kostet. Und dann sind die zwei auf eine letzte Skitour gegangen. Und das Fatale war, sie sind in eine Lawine gekommen. Und der Freund von mir, der Christian hieß der, der ist gestorben in dieser Lawine. Und der Freund von ihm, der Alois, der hat es überlebt. Und das Phänomenale war, dieser Alois, obwohl er beinahe 80 Jahre alt war, jetzt sagen manche 80 Jahre und Skitour ist ja schon beinahe lächerlich, aber der war topfit, der hat so Feuer und Flamme gefangen, den hat es so begeistert, diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus, der hat überall angefangen davon zu reden. Und jetzt gerade vor ein paar Monaten ist auch er verstorben in einem Autounfall. Aber mich hat es so fasziniert zu sehen, dieser eine Freund hat gesagt, egal was es kostet, Hauptsache der Alois lernt Jesus kennen. Und es hat ihn das körperliche, das physische Leben hier auf der Erde hat es gekostet, damit dieser andere Jesus kennenlernen konnte. Und dieser Abraham, von dem wir da gelesen haben in Kapitel 11, der hat Glauben praktiziert mit all seinen menschlichen Schwächen und seinen Versagen, die jeder von uns hat. Und Jesus hat genau das Gleiche praktiziert in aller Schwäche, aber in voller Perfektion. Und bei beiden, könnte man sagen, war es eigentlich ein Leben außerhalb von ihrer Komfortzone. Sie haben das verlassen, wo sie sich zu Hause gefühlt haben. Und jetzt sagt Jesus zu Christen wie uns in Philipper Kapitel 2, und ich lese mal Vers 5, den Vers, der vor diesen ganzen Versen steht, da sagt er, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Und das Faszinierende an dieser Bibelstelle ist, das ist einer der Aufrufe in der Bibel, wo Gott uns dazu ermutigt, folgt dem Beispiel Jesu. Werdet ähnlich wie Jesus. Aber was die Bibel nicht sagt ist, macht genau das Gleiche wie Jesus. Verhaltet euch in allem ganz genau gleich wie Jesus. In jeder Situation überlegt, wie hätte Jesus jetzt reagiert und dann tut es. Sondern die Bibel sagt, habt dieselbe Einstellung oder dieselbe Gesinnung wie Jesus Christus. Und seine Gesinnung war, bereit zu sein, alles zu verlassen, wo er sich zu Hause und wohlgefühlt hat, um in ein Umfeld zu gehen, wo er gewusst hat, es wird nicht leicht. Man, was machte Abraham damals bereit dazu, seine Komfortzone zu verlassen? Und das ist eigentlich die Antwort auf diese Frage, warum überhaupt das Ganze? Bei Abraham können wir lesen, das war eine Tatsache, die ihn bewogen hat, immer wieder die Komfortzone zu verlassen. Und das ist dieser Vers, den wir uns gemeinsam anschauen wollen in Hebräer 11, Vers 10. Der Abraham hat gemerkt, es gibt etwas Größeres, etwas Schöneres, etwas Gewaltigeres als meine eigene Komfortzone, als mein Leben, dort, wo ich mich halt wohlfühle. Und es gibt etwas, das ist nicht nur vergänglich und auf Zeit beschränkt, sondern es gibt etwas, das lohnt sich da rein zu investieren, weil es ewig ist, ewiglich. Und in Vers 10 können wir lesen, Hebräer Kapitel 11, Vers 10, das ist der Grund, warum Abraham bereit war, seine Komfortzone zu verlassen. Da steht drin, denn er erwartete etwas. Und ich habe das mal so nachgeschaut, was das eigentlich heißt, dieses irgendetwas erwarten anhand vom Griechischen. Und das ist total faszinierend, weil das heißt, nach etwas Ausschau halten, etwas sehnsüchtig erwarten, ein Verlangen haben nach etwas. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber vielleicht warst du schon mal für längere Zeit getrennt von jemandem, der dir sehr am Herzen liegt. Bei uns war das so als Familie vergangenen Sommer. Am Taunhof, da war ziemlich viel los und da habe ich noch ein paar Programme geleitet. Und meine Frau, da sie ja von Amerika ist, hat sie gesagt, okay, sie wird gerne ein bisschen früher nach Amerika gehen und Zeit mit ihrer Familie verbringen, mit den Kindern. Und so war sie schon etliche Wochen vorher in Amerika und ich bin dann erst nachgekommen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, auf der einen Seite ist ja schön, mal ohne die vier kleinen Kinder, gell, weil du hast jede Nacht völlige Ruhe. Aber auf der anderen Seite habe ich sie total vermisst. Und da hat auch das übers Telefon reden oder Skypen oder sonst irgendwas, das hat da nicht viel geholfen. Das war schwer, so getrennt zu sein von ihnen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin dann rübergeflogen und dann fliegt man so von Atlanta, einem größeren Flugzeug, Flughafen nach Knoxville, dem kleineren Flughafen, wo sie zu Hause ist oder wo sie aufgewachsen ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich bin schon am Fenster gesessen von diesem Flugzeug und habe überall geschaut, ob ich sie irgendwo entdecken kann, weil ich habe gewusst, sie kommt und holt mich ab mit den Kindern. Und dann, als ich ausgestiegen bin, dann habe ich sie schon gesehen von Weitem, wie sie schon schaut, ob ich irgendwo bin und wie die Kinder schauen, ob ich irgendwo bin. Und das ist genau das, was der Abraham hier beschreibt, oder wie die Bibel Abraham beschreibt. Der Abraham hat nach was Ausschau gehalten. Der hat Sehnsucht gehabt nach was. Der hat was erwartet. Die Frage ist, nach was hat er Ausschau gehalten? Und dieser Bibelvers sagt es ganz einfach, nach einer Stadt. Denn er erwartete die Stadt. Und die Stadt, die hier gemeint ist, ist das neue Jerusalem. In der Ewigkeit. Und über dieses neue Jerusalem, da sagt ja Jesus auch mal was ganz Interessantes über die Menschen, die ihn persönlich kennen und mit ihm leben. Ich lese euch da mal ein paar Verse vor oder einen Vers vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 2. Entschuldigung, Johannes Kapitel 14, Vers 2, so rum. Da sagt Jesus mal, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Kannst du das glauben? Jesus ist in die Herrlichkeit des Vaters zurückgegangen, um dir und mir eine Stätte vorzubereiten, eine Wohnung, könnte man sagen. Und dann wird diese Stadt hier noch beschrieben. Was für eine Wohnung oder was für eine Stadt ist es überhaupt? Und die Bibel sagt, es ist eine Stadt oder eine Wohnung mit Grundlagen. Und anhand vom Urtext geht hervor, das ist eine Stadt, die ewigen Bestand hat, die nicht wieder zerstört werden kann oder vergessen werden kann. Und es bedeutet schlichtweg, wenn du Kind Gottes bist, dann wirst du mal Teil von dieser Stadt sein und dann wirst du eine Wohnung haben, die auf ewig Bestand hat. Das bedeutet, du brauchst keine Miete mehr zahlen. Sie kann dir auch nicht mehr genommen werden, diese Wohnung. Sie kann auch nicht abbrennen, weil dein Trockner einen Kurzschluss hatte oder sonst irgendwas. Es ist eine Wohnung, in der gibt es keine Schimmelprobleme. Auch keine Probleme mit Krach von den Nachbarn und so weiter. Das gibt's nicht mehr, da brauchst du auch keinen Mietvertrag. Und es gibt auch keinen Werteverlust oder keine Mietserhöhung. Es ist eine Stadt, die ist ganz anders als alles, was wir hier kennen auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du von Stuttgart bist, aber Stuttgart ist ja schon eine phänomenale Stadt. Auch wenn du siehst einmal, wie viele gute Erfindungen und so weiter aus Stuttgart und Umgebung kommen, das ist ja phänomenal. Aber weißt du was, auch Stuttgart vergeht. Diese Stadt, von der die Bibel hier spricht, die vergeht niemals. Es ist die Stadt, man könnte auch sagen, die einzige Stadt, in der es keine Slums gibt, in der es keine zerbrochenen Familien gibt, in der es keine geschändeten Kinder gibt, in der es keine betrogenen und enttäuschten Ehepartner gibt. Es ist eine Stadt, in der gibt es auch keine Menschen, die Single sind und sich wünschen, sehnlichst einen Partner zu haben, aber sie haben noch keinen. Es ist eine Stadt, in der wird es keinen Streit, keine Ungerechtigkeit und auch keine Missverständnisse mehr geben. Nichts mehr. Es ist auch eine Stadt, in der es keinen Stress mehr gibt. Das Wort existiert da gar nicht. Burnout wird es auch nicht geben. Gibt's alles nicht in der Stadt. Außer Freudentränen wird es keine Tränen mehr geben. Und selbst diese Tränen wird Jesus abwischen, können wir lesen in der Bibel. Es ist eine Stadt mit einer Wohnung für dich, in die du einmal einziehst und die du nie wieder verlassen musst. In der du für immer zu Hause bist. Und weißt du, warum das so sicher ist? Weil der Erbauer von dieser Stadt oder der Schöpfer von dieser Stadt nicht ein Mensch ist. Wie von allem hier auf dieser Erde. Sondern der Schöpfer und der Erbauer von dieser Stadt, von dieser Wohnung für dich, ist Gott selber. Mir gefallen diese Worte Baumeister so, Schöpfer. Ich habe ja Zimmerer gelernt im Hohenloschen, war super Ausbildung. Und ich weiß nicht, was du für Vor- oder für Bild hast, wenn du an Handwerker denkst. Vielleicht hast du eine negative Erfahrung damit gemacht. Vielleicht denkst du jetzt irgend so einen dreckigen Kerl, der da mit seinen Stiefeln in deine Wohnung reingeht und dann ist der Teppich versaut und der dann irgendwas da baut und dann ist alles verdreckt danach. Zumindest erstmal am Anfang, bevor man das Neue erstmal sieht. Wir haben da immer gesagt, ich weiß noch auf der Berufsschule in Heilbronn damals, der Architekt, der muss immer nach Millimeter schaffen, der Zimmerer nach Zentimeter und der Maurer muss halt schauen, dass er auf dem Grundstück bleibt. Ich hoffe, es ist niemand Maurer drin. Aber das war halt so ein Witz. Also da ist schon ein bisschen was Raues, so am Handwerker sein oder am Baumeister sein. Aber weißt du, was dieses Baumeister vom Kontext her bedeutet? Es ist total faszinierend. Da steht drin, ein kunstvoll und gekonnt arbeitender Handwerker, der in vielfältiger Weisheit und Schönheit mit Zweckmäßigkeit irgendetwas erschafft. Das ist Jesus. Und dieses Wort Schöpfer bringt eigentlich nur zum Ausdruck, dass es eine total dynamische Kraft und Macht ist, die das alles schöpft. Und wenn ich das so lese, diesen einen Vers, diese Stadt, die Grundlagen hat, die ewigen Bestand hat, diese Stadt, von der Gott selbst der Baumeister ist, da weiß ich eins, das ist die Stadt, auf der sich jeder Mensch hier auf dieser Erde sehnt. Jeder, ohne Ausnahme. Jeder Mensch hier sehnt sich nach dieser Stadt, in der Jesus Christus eine Wohnung für ihn bereithält, ohne Kleingedrucktes. Einfach nur eine Wohnung, wo man ankommt, die man nie wieder verlassen muss. Und der Abraham verließ seine Komfortzone nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er hat ein Nomadenleben geführt, könnte man sagen. Jedes Mal, wenn Gott ihn halt rief. Und manchmal musste Gott ein paar Mal rufen, manchmal ein bisschen lauter, aber irgendwann ist dann auch der Abraham gekommen und hat gefolgt. Und der Abraham war bereit, seine Komfortzone zu verlassen, weil er gemerkt hat, er kann Teil sein von was viel, viel Größerem. Von etwas Ewigem. Von Gottes Plan für sein Leben. Er hat angefangen zu verstehen, es gibt viel, viel mehr als meine kleine Welt, in der ich lebe, im Moment. Und wo ich mich einfach wohlfühle, mehr oder weniger. Und dieser wunderbare Gott, dieser ewige und unvergleichliche Gott, unvergängliche Gott, bereitet eine Stadt mit Wohnungen, nach der sich jeder Mensch sehnt. Egal, ob es dein Nachbar ist, der an sich vielleicht ein ganz gutes Leben hier auf der Erde führt, oder ob es ein Waisenkind in den Bergen Afghanistans ist, das ist ganz egal. Jeder Mensch sehnt sich nach diesem ewigen Zuhause. Es gibt nur zwei Probleme. Die meisten Menschen in dieser Welt versuchen, dieses Zuhause zu erschaffen oder zu finden auf dieser Welt. Und die Bibel sagt, das gibt's einfach nicht. Das ist mal in der Ewigkeit bei Gott. Nicht hier. Wird man nie finden, egal wo man hinzieht, egal wo man hingeht. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, ich glaube, dass viele Christen lieber in ihrer eigenen Komfortzone bleiben und konsumieren, als dass sie sich von Gott aus ihrer Komfortzone hinausrufen lassen, um in andere Menschen zu investieren und dabei selber reich beschenkt zu werden. Der Abraham hat seine Komfortzone, seine Stadt verlassen, weil er etwas ganz anderes erwartet und erkannt hat. Die Stadt, die Gott schafft. Und weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist nicht immer leicht, als Österreicher, als Deutscher in Österreich zu sein. Auch wenn Schladming und die Umgebung dort und jedes Urlaubsprospekt, das du anschaust, immer nur mit Sonnenschein abgebildet ist. Ich habe da so ein paar Taunhof-Broschüren mitgebracht. Wenn du willst, kannst du nachher eine holen. Ich lege die da vorne aus. Du wirst sehen, es scheint immer die Sonne bei uns. Das ist Wahnsinn. Egal ob Winter oder Herbst oder Sommer, immer schönes Wetter. Aber weißt du was? Obwohl die Bilder so sind, gibt es bei uns auch manchmal ganz schön Nebel. Und manchmal ist der Nebel ganz schön dick. Das siehst nicht viel sonst. Der kann hartnäckig sein. Der kann tagelang im Tal drin sitzen. Und du siehst nichts als Nebel. Es ist wunderschön, in Österreich zu sein. Und ich bin total dankbar. Wir wissen, dass das unser Platz ist von Gott. Und trotzdem merken wir jeden Tag, es ist ein Platz, der nicht unbedingt unsere Komfortzone ist. Aber weißt du, was wir auch immer mehr entdecken? Jesus ist unser Komfort. Er ist unser Ein und Alles. Er ist in allem unsere größte Freude. Und unsere Kraft und unsere Zuversicht. Und wir dürfen immer mehr erleben, ganz egal, wie auch das Leben ist manchmal in Österreich, wir sind in ihm geborgen und sicher. Und das Leben in Österreich, weg aus unserer Komfortzone, weg aus unserer Heimat, das weckt oft auch die Sehnsucht nach diesem ewigen Zuhause. Nach dieser Wohnung, wo mal alles perfekt sein wird. wo alles gut ist. Und weißt du, was auch interessant ist? Je mehr diese Sehnsucht in uns wächst nach diesem ewigen Zuhause, desto mehr haben wir auch das Anliegen, diese beste Botschaft allen Menschen in Österreich weiterzugeben. Es ist notwendig, dass du und ich bereit werden, unsere Komfortzone zu verlassen, was auch immer das heißt, wenn Gott dich ruft. Aber das fällt leichter, wenn wir diese Stadt vor Augen haben, von der der Abraham hier spricht. Je mehr wir diese Stadt vor Augen haben oder je realer uns diese Wirklichkeit erscheint, die noch nicht sichtbar ist, desto leichter verlässt man seine Komfortzone. Allerdings sind wir immer die, die dabei am meisten beschenkt werden. Denn in dem Maß, in dem man bereit ist, seine Komfortzone hinter sich zu lassen, wächst auch die Erkenntnis von dieser göttlichen Stadt. Und dass es tatsächlich Realität ist. Dass man nicht alles schon hier und jetzt erleben und haben und erleben will, sondern dass die Ewigkeit erst noch kommt. Und in dem Maß, in dem du bereit bist, deine Komfortzone hinter dir zu lassen, wird auch deine tiefe innere Gewissheit und Überzeugung steigen, dass du eines Tages wirklich in dieser wunderbaren Stadt ankommen wirst, wo du deine persönliche Wohnung haben wirst, die Jesus im Moment für dich vorbereitet hat. Du musst einfach daran denken, das Einzige, was du in diese Stadt mitnehmen kannst, von dieser Welt hier, sind andere Menschen. Alles andere vergeht. Das Einzige, was du mitnehmen kannst, sind andere Menschen in diese ewige Stadt. Jeder Christ ist dazu berufen, seine Komfortzone zu verlassen. Und das kann total unterschiedlich aussehen. In unserem Fall, uns hat halt Gott nach Österreich berufen. In Abrahams Fall hat es ganz anders ausgesehen. Und weißt du was? Keine Ahnung, was Gott dir persönlich bedeutet. Aber wenn du mir bewusst mit Jesus lebst, dann kann ich dir sicher versprechen, Gott ruft dir immer wieder zu, sei bereit, deine Komfortzone zu verlassen. Denn sobald du das tust, musst du dich wirklich auf ihn verlassen. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Da ist die Jumiko eigentlich das ideale Event, wenn man mal sagen will, dafür. Du kannst hinausgehen und schauen, wo will Gott mich haben? Und es gibt unzählige Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auch mal nach Österreich kommen. Ich wäre total froh, wenn du mal nach Österreich kommst. Und da haben wir extra diesen Banner da aufgestellt mit dem Reach Out. Das kommt ja ursprünglich auch aus dem Schwabenland, muss man auch mal dazu sagen, gell? Von der Liebenzeller Mission. Aber wir machen das in Österreich auch. Und es ist eine total geniale Art und Weise, mal für 2 Wochen, das ist eine absehbare Zeit, aus seiner Komfortzone herausgenommen zu werden oder herauszutreten, ist ja freiwillig. Und da kannst du ganz unterschiedlich mitwirken. Du kannst zum Beispiel mitgehen als Teilnehmer. Das ist eigentlich eine Zeit, in der wir Teenager schulen, wie kann ich meinen Glauben mit anderen jungen Menschen teilen? Durch die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Durch kreative Verkündigung, durch praktische Verkündigung, durch Lebenszeugnisse und alle möglichen anderen Dinge, Tanzdramas und so weiter. Und nachdem diese Jugendlichen eine Woche lang geschult worden sind, gehen sie 10 Tage lang irgendwo in einen Einsatz, wo sie mit einer Gemeinde vor Ort Einsätze machen, in ganz Österreich verstreut, um mit Menschen über Jesus zu reden. Und ich kann euch nur sagen, das, was diese jungen Leute am meisten verändert, ist nicht unbedingt die Predigten dort am Kongress, obwohl die gut sind, sondern es ist die persönliche Erfahrung, wenn ich rausgehe aus meiner Komfortzone, dann macht Jesus was aus meinem Leben und er benutzt mein Leben, um was aus anderen Menschen zu machen. Und das ist gewaltig. Und wenn du nicht weißt, was du im Sommer machen sollst, dann kann ich dich nur ermutigen. Komm mal nach Österreich. Da sind dann auch so Flyer, die sind auch hier vorne, die könnt ihr euch mitnehmen. Aber Gott ruft dir heute zu. Egal wo du drin stehst, sei bereit, deine Komfortzone zu verlassen. Lass dich darauf ein, auf dieses Abenteuer, um deiner selbst willen, und um der andere willen, die um dich herum leben, die auf der Suche sind nach dieser ewigen Stadt mit vollkommener Harmonie in alle Ewigkeit, die sie aber auf dieser Erde hier niemals finden werden. Und ich kann dir versprechen, mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben mit sich bringt, es lohnt sich, vorwärts zu gehen mit Jesus und die eigene Komfortzone immer wieder neu zu verlassen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus deutlich gemacht hast, was es bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Herr Jesus Christus, du bist so wunderbar und du bist so einzigartig und unvergleichlich. Und wir wollen dich einfach beten, anbeten und von dir lernen, Herr Jesus. Wir wollen lernen, deine Gesinnung zu haben, aus deiner Kraft heraus das zu leben, was du uns vorgelebt hast. Wir danken dir auch für das Beispiel vom Abraham, Herr, der immer wieder Dinge hinter sich gelassen hat, die ihm wichtig waren. Und Herr Jesus, ich will beten dafür, dass du zu jedem Einzelnen heute zu uns sprichst, was es bedeutet, unsere Komfortzone zu verlassen, um Schritte zu gehen in eine Richtung, wo du uns haben willst, wo du uns benutzen willst, um andere Menschen auf dich hinzuweisen. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass ganz egal, wo wir hingehen, wir immer die gleiche geniale Botschaft weitergeben können, nämlich, dass du lebst, dass du eine Stadt hast, die ewig ist, die perfekt ist und dass du für jeden Menschen eine Wohnung vorbereitest, Herr, dass er die Ewigkeit bei dir verbringen darf. Und ich will beten dafür, dass viele Menschen diesem Angebot noch folgen und dich persönlich kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.